Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! In dieser Folge geht es um eins meiner Lieblingsthemen, und zwar Masking, weil das ist einfach ein Phänomen und eine Strategie, die viele Neurodivergente haben, die ja mit sehr viel Leid und Schmerz auch zusammenhängt, und das ist sozusagen unser neurodivergentes People-Pleasing. Masking zu verstehen ist wirklich essentiell auf dem Weg des Selbstverständnisses bei spät identifizierter Neurodivergenz, also ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung, und ich werde hier wirklich richtig tief reingehen, und das soll dann nicht nur eine weitere Karte für dich sein zu deinem Selbstverständnis, zu verschiedenen Sachen, die dir in der Vergangenheit passiert sind, sondern diese Folge soll auch speziell für psychiatrisches Fachpersonal sein, damit die einen richtigen, guten, tiefen Einblick in dieses Phänomen und in diese Bewältigungsstrategie bekommen, damit die dann auch eine bessere Diagnostik vielleicht fahren können oder auch dann besser in der Therapie und Behandlung auf uns neurodivergente Menschen eingehen können. Um was geht es also heute? Einmal um dieses Phänomen, wie wir früh lernen, nicht wir selbst zu sein. Dann geht es um die Rejection Sensitive Dysphoria oder wie ich es nenne, Ablehnungs- und Kritikdysphorie und den Preis des Funktionierens. Also erstmal, was ist denn überhaupt Masking? Der Begriff, der kommt ja ursprünglich aus der Autismusaufklärung und bezeichnet in der Psychologie das bewusste oder unbewusste Unterdrücken autistischer bzw. halt angeboren neurodivergenter Verhaltensweisen oder die Kompensation von Schwierigkeiten in sozialer Interaktion zum Beispiel, um neurotypisch wahrgenommen zu werden. Denn wir versuchen einfach, ja, so normal wie möglich zu sein, um kein Aufsehen zu erregen, um uns, wie gesagt, auch zu schützen, nicht nur vor Ausgrenzung oder Kritik, sondern sogar auch Mobbing und Gewalt. Denn das sind einfach die Schicksale, die viele von uns erleiden, die, ja, ich sag jetzt mal, auch nicht so gut maskieren können. Und Masking ist eine Fähigkeit, die erstens mal sehr anstrengend ist, aber sie kann auch uns, wie gesagt, beschützen. Und ich habe auch ganz lange überlegt, was mein Masking für mich ist. Denn viele hochmaskierende Menschen mit ADHS oder Autismusbetriebssystem sagen, Masking ist ein Privileg. Ja, auf der einen Seite schon, oder Masking ist auch eine Superkraft. Jedoch kommt es auch mit Nachteilen beziehungsweise auch einem riesengroßen Risiko für die mentale und körperliche Gesundheit. Und damit ihr so einen Einblick bekommt, wann das überhaupt anfängt, also wann wir beginnen mit Maskieren, habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar wurde in den UK vor einigen Jahren das Salty Jello Experiment gemacht. Also was ist Jello? Das ist Wackelpudding. Und da wurden Kindergartenkinder, ich glaube so um die 4, 5, 6 Jahre alt, durften Jello, also diesen Wackelpudding probieren. Und dann hat eine erwachsene Person hat gesagt, so hier, ich habe das gemacht, wie schmeckt das? Der Clou dabei war aber, dass in diesem Wackelpudding Salz drin war. Das heißt, es hat richtig, richtig eklig geschmeckt. Und die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei wollten die Reaktion von den Kindern beobachten, wie unterschiedlich das ist zwischen Mädchen und Jungs. Und vielleicht habt ihr schon so eine kleine Ahnung, die Mädchen, auch obwohl sie erst 4 oder 5, 6 Jahre alt waren, haben da sehr empathisch reagiert. Ja, die haben dann gesagt, das schmeckt ja total lecker, richtig toll. Und die Jungs haben dann aber gleich gesagt, nee, das schmeckt ja total eklig, hier kannst du wieder haben. Und So müsst ihr euch Masking vorstellen. Ich habe ja auch in der Folge zur Tetrade der angeborenen Neurodivergenzen erzählt, dass es ja keinen weiblichen Autismus per se gibt, sondern es ist einfach ein Fakt der Sozialisation. Also wie wird ein autistischer Mensch sozialisiert? Und Mädchen werden eher in diese Richtung gedrückt, immer ja auf andere zu gucken, da immer lieb und nett zu sein und wie gesagt empathisch. Das bedeutet, diese jungen Mädchen haben da schon mitbekommen, ich möchte die Person nicht verletzen, wenn ich jetzt sage, dieser Wackelpudding schmeckt total eklig, also passe ich mich an, beziehungsweise meine Kommunikation und meine Reaktion. Das kann halt auch in Beobachtung von anderen Mädchen drumherum sein, ja, also wenn eins anfängt, sagt so, oh ja, total lecker, dann, dass sich das die anderen auch abgucken, aber generell werden ja Mädchen in unserer Gesellschaft noch so erzogen, dass wir uns immer klein machen, dass wir unsere Meinung nicht sagen wollen oder sagen dürfen und da, das ist wie gesagt Masking, wir beobachten als unerkannt neurodivergente Kinder, beobachten wir die anderen und können dann daraus sehr, sehr schnell verhalten und Konsequenzen ableiten. Und ich hatte da schon vor ein paar Jahren mal so eine Theorie, warum neurodivergente Frauen, also beziehungsweise ADHS-neurodivergente Frauen so lange unerkannt bleiben, weil wir haben einerseits die starken Mustererkennungsfähigkeiten. Das ist, wie gesagt, so eine Stärke, so ein Talent, dass wir Muster einfach, also es fliegt uns zu, ja. Wir müssen uns da gar nicht anstrengen. Und wenn wir diese Muster im Verhalten von anderen bemerken und auch analysieren, dann können wir uns daraufhin selbst besser verhalten. Und dann haben wir noch den nächsten Punkt, was ich auch schon anfangs meinte, mit der Ablehnungs- und Kritikdysphorie. Bei ADHS ist es ja Studienlage gemäß, gibt es ja zwei Extreme. Also es gibt das eine Extrem, dass Menschen mit ADHS-Gehirn sehr, sehr empathisch sind und ja einfach auch sehr emotional und da sehr gut auf andere eingehen können. Ich habe das auch in meiner Community schon oft gesehen, also wenn ich da auch Umfragen mache, in welchem Bereich arbeitet ihr denn? Da sind sehr, sehr viele, die in der Pflege arbeiten, in der Pädagogik oder in dienstleistenden Berufen, weil wir uns einfach sehr, sehr gerne um Menschen kümmern, mit Menschen zusammenarbeiten, für die da sind. Das hatte ich ja auch schon in meinen vorherigen Folgen gesagt, dass ich das einfach total liebe, Dienstleisterin zu sein und Menschen zu helfen. Und wenn wir das mal alles so zusammenbringen, ja, auch wieder vom, oder nicht auch wieder, denn ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das hier jetzt hier im Podcast einmal erkläre. Beim ADHS-Gehirn greift ja das NAVI- oder NAMI-Prinzip. Was ist das? Das ist ursprünglich von dem ADHS-Experten Dr. William Dodson geprägt worden und die Abkürzung bei ihm war NICE. Also ein ADHS-Gehirn oder ein Mensch mit ADHS-Gehirn wird motiviert, wenn die vier Faktoren erfüllt sind. Das heißt, also NICE steht für Novelty, Interest, Competition oder Extreme Urgency und ich wollte das eindeutschen, weil viele Menschen, viele neurodivergente Menschen haben vielleicht auch noch eine Überschneidung oder eine zusätzliche Neurodivergenz wie Legasthenie und das macht es dann schwieriger, eine Sprache wie Englisch zu lernen. Deswegen mache ich sehr viel und sehr gern natürlich auch auf Deutsch. Und ich habe daraus abgeleitet das NAVI bzw. NAMI-Prinzip. Das NAMI-Prinzip ist tatsächlich nochmal neuer und eher auf die hypoaktive Form, also die Form von ADHS, die eher bei weiblichen Personen, weiblich sozialisierten Personen zu finden ist. Was ist das? Also N steht für Neuartigkeit, aktuelle Dringlichkeit. W steht für Wettbewerb. Manchmal habe ich auch Vergleich. Beim NAMI, also mit M, da steht M für Menschenfokus und I steht für Interesse. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir dieses Prinzip anwenden und uns dann Masking anschauen, dann ergibt das einfach komplett Sinn. Wenn beispielsweise ein unerkannt ADHS, neurodivergentes Kind in den Kindergarten geht und merkt, dass die anderen Kinder wegen verschiedenen Verhaltensweisen kritisiert werden, dann kann das halt schon selber diese Kritik nachfühlen, weil wir ja, oder der eine Teil von uns diese starke Emotionalität haben, beziehungsweise da wird emotional mehr ausgelöst. Das heißt, wir haben dann auch eher diese Angst oder diese Scham, auch wenn es andere Kinder betrifft, wenn wir das nur beobachten. Und gleichzeitig haben wir hier dann auch noch die Faktoren Wettbewerb bzw. Vergleich, also dass wir uns ja auch mit anderen vergleichen bzw. uns selbst da irgendwie im Wettbewerb sehen. Das bedeutet natürlich bei Mädchen, ich möchte besser sein, ich möchte lieber sein, ich möchte das Mädchen sein und das Kind, was keinen Ärger bekommt, ich möchte gelobt werden etc. Und so passiert es dann, dass wir peu à peu unser Verhalten nach anderen extrem ausrichten. Das ist ja auch dieses People-Pleasing. Hier für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, also People-Pleaser oder dieses People-Pleasing ist ein Mensch, der systematisch versucht, anderen zu gefallen und deren Bedürfnissen Vorrang zu gewähren. Das heißt, man stellt sich auch so in den Hintergrund. Und der Begriff stammt aus dem englischsprachigen Raum und bedeutet jemand, der Menschen gefällt. Und dieses People-Pleasing oder Masking bei angeborener Neurodivergenz hat natürlich je nach Neurodivergenz viele verschiedene Facetten. Bei ADHS ist es zum Beispiel so, dass wir je nach Ausprägung auch wieder da bestimmte Sachen unterdrücken. Das bedeutet, einmal ist es vielleicht die Impulsivität oder die Emotionalität, ja, also dass wir nicht nur Wut unterdrücken, sondern halt auch Tränen oder Traurigkeit oder eine Reaktion, die anderen zeigt, das hat mich jetzt verletzt. Bei Hochsensibilität kann es zum Beispiel sein, also da geht es ja auch grundsätzlich erstmal um die Sensorik. Das bedeutet, dass hochsensible Menschen eventuell so in der Richtung maskieren, dass sie bestimmte Reize oder die Reaktion darauf auch unterdrücken. Bestes Beispiel ist, für mich ist es wirklich sehr, sehr schmerzhaft, wenn ich auf der Straße bin und ein Polizeiauto oder Krankenwagen etc. fährt mit Sirene an mir vorbei. Natürlich ist das für viele Menschen unangenehm, das können die sicherlich auch nachvollziehen und nachfühlen, aber für mich ist es wirklich ein so starker Schmerz, dass ich mir da die Ohren zuhalten muss. Und ich habe in der Vergangenheit, aber vor allem dann sage ich jetzt mal im Jugendalter, da auch oft Kritik oder beziehungsweise Häme bekommen, so, ja, was bist denn du für ein Mädchen? Ne? Und da haben wir auch wieder so dieses Thema Misogynie. Ne? Was hältst du dir die Ohren zu? Das ist doch gar nicht so laut, bla bla. Und wenn man dann auch, wie gesagt, emotional sehr sensibel ist, dann trifft einem diese Kritik. Und man versucht dann peu à peu solche Verhaltensweisen, die einen eigentlich schützen sollen, zu vermeiden. Das bedeutet, ich versuche dann, oder ich habe es in der Vergangenheit dann versucht, meine Ohren einfach nicht zuzuhalten. Also diesen Impuls und dieses Bedürfnis zu unterdrücken oder dass man beispielsweise auch andere Sachen unterdrückt, dass man es nicht kommentiert oder ausspricht, wenn etwas unangenehm riecht, wenn sich etwas unangenehm anfühlt, dass man halt lernt, das auszuhalten, weil das ist auch, das habe ich letztens erst wieder in irgendeinem Video gehört und gesehen, da wurden auch Menschen so eher Boomer-Generationen interviewt und da ging es um das Thema wegen Krankmeldung und so weiter und da haben die dann gesagt, naja, man kann ja auch mal was aushalten. Und die jüngeren Generationen merken jetzt auch einfach, nee, wir müssen nicht immer alles aushalten. Ich meine, ja, da könnte man sich auch Stunden drum streiten und das diskutieren, aber neurodivergente Menschen halten einfach unglaublich viel aus, damit sie die Harmonie wahren, damit sie nicht aufhalten, damit sie, wie gesagt, keine Kritik oder Häme bekommen, weil das ist ja auch immer anstrengend. Man möchte ja nicht ständig belächelt werden oder irgendwelche Jokes bekommen, weil Leute einen für eine Mimose oder die Prinzessin auf der Erbse halten. Bei Hochbegabung ist es beispielsweise so, dass da die Wortwahl in gewisser Weise maskiert wird, denn ich habe das auch, je nachdem in welchen Kontexten ich mich befinde, merke ich, wie ich etwas formulieren kann oder muss. Weil ich habe ja sehr, sehr oft auch in der Jugend und dann auch jungen Erwachsenenalter das Feedback bekommen, Kathi, die Leute verstehen dich nicht, die wissen nicht, von was du redest und das nervt ja auch dann ganz, ganz viele Leute. Und da haben wir auch wieder diese Problematik, das ist dann ganz oft auch so bei neurotypischen Menschen, kann aber auch bei anderen Neurodivergenten sein, dass die nicht den Mut aufbringen und zu sagen so, ey, was ist denn das für ein Fachwort oder ich verstehe gerade nicht, über was du redest. Und das ist ja auch okay, denn ich weiß doch selber, nicht jeder Mensch kann alles wissen. Man kann sich darüber austauschen und dann ist doch das auch fein. Aber da wird man auch in der Richtung beschämt, so oder dass man irgendwie interpretiert wird, als wäre man arrogant oder herablassend oder wie gesagt von oben herab. Und das ist ja, wenn man diesen hochbegabten Anteil hat oder eine hohe Intelligenz, das fällt einem ja natürlich selber nicht auf. Oder beispielsweise auch dieses schnelle Sprechen. Das ist eine Gemeinsamkeit von hyperaktivem ADHS und Hochbegabung, weil unser Gehirn einfach Informationen schneller verarbeitet. verarbeitet, auch Sprache schneller produziert. Manchmal kann es natürlich zwar dazu kommen, dass man sich mit der Zunge auf das Auge schlägt und dass, ja, dass der Mund einfach nicht dem Gehirn hinterherkommt. Aber wenn ich in einem richtig krassen Monolog bin oder in einem sehr starken Infodumping, also diese bereitwillig und minutenlange Überschüttung mit Informationen, dann rede ich auch sehr, sehr schnell. Und ich versuche ja jetzt schon in den letzten Jahren, wo ich immer mehr gelernt habe, wie ich was präsentiere, wie ich was kommuniziere und so weiter. Natürlich habe ich da eine Sprachgeschwindigkeit, die so mittel ist und angenehm, sodass zum Beispiel hyperaktive ADHS-Gehirnbesitzer und Besitzerinnen meine Videos oder meine Sprachnachrichten auf doppelte Geschwindigkeit stellen können. Aber für den Großteil aller Leute ist das soweit angenehm und dann passt das. Noch langsamer mich zu unterhalten oder noch langsamer zu sprechen, ist tatsächlich aber auch für mich wiederum mit Anstrengung verbunden. Und dann haben wir natürlich noch zuletzt Masking bei Autismus. Wie gesagt, Masking kommt ja eigentlich auch aus dem Autismus und aus der Autismusaufklärung und wird unter anderem auch als Camouflaging bezeichnet. Und diese Begriffe, muss ich sagen, waren aber für mich nie so ganz passend. Weil erstmal Masking, okay, eine Maske aufsetzen, kann ich verstehen. Und heutzutage wird das auch immer mehr thematisiert, auch nicht nur im Bereich von Neurodivergenz, sondern habe ich auch schon in der neurotypischen Gesellschaft immer mal wieder mitbekommen, so von wegen, ja, du musst deine Masken ablegen und wie kannst du lernen, authentisch zu sein und so weiter. Aber diese Maske und dieses Anpassen ist wie gesagt ein Überlebensmechanismus für uns. Das ist eine Überlebensstrategie, die ist auch intuitiv und das auch abzulegen, das ist ein jahrelanger Prozess. Man sagt nicht einfach so, alles klar, ich werde jetzt von heute nicht mehr maskieren, weil es gibt ja ganz, ganz viele Verhaltensweisen, wo man gar nicht weiß, dass man die maskiert. Und da möchte ich jetzt auch nochmal in die Tiefe gehen, weil es bei Autismus einfach noch krasser und subtiler ist. Ich verwende ja in der Aufklärung natürlich auch oft das Thema bzw. den Begriff Masking. Persönlich verwende ich aber lieber den Begriff autistisches Mimikry, weil erstmal, das ist auch so ein autistisches Ding, Sprache muss für mich auch immer komplett konkret und präzise sein und genau das umreißen, definieren und bezeichnen, was ich auch selber fühle oder wie ich das sehe. Und wie ich schon meinte, dieses Maske tragen, ja, das funktioniert zu einem bestimmten Maß, aber hat es nie hundertprozentig für mich gefasst. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, ne, dieses vernetzte Denken und so weiter, dann mir überlegt habe, wie kann ich das noch besser bezeichnen, kam ich auf das Phänomen des Mimikry. Und das gibt es ja eigentlich in der Tierwelt. Und das fasst es für mich wirklich 100%, denn was ist Mimikry? Das bezeichnet in der Biologie eine Form der Nachahmung visueller, auditiver oder olfaktorischer Signale, die dazu führt, dass dem Nachahmer oder Fälscher Vorteile durch die Täuschung des Signalempfängers entstehen. Und das klingt jetzt natürlich auch erstmal ganz, ganz drastisch, ja, dass man irgendwie andere Menschen täuscht und manipuliert. Aber wie gesagt, es ist eine Überlebensstrategie. Und dieses Mimikry sind einfach, oder autistisches Mimikry, wie ich es benenne, sind solche subtilen Sachen wie nicht nur Mimik und Gestik. Also es ist ja so, dass ich im Alltag auch meine Mimik so anpasse, dass ich zugänglich, freundlich und nicht bedrohlich wirke, denn wenn ich mein Gesicht nicht anpasse, also wenn mein Gesicht einfach nur entspannt ist, dann habe ich den Eindruck auf viele Menschen, dass ich sehr bedrohlich wirke oder dass ich denen Angst mache. Eine alte Kollegin hat vor ein paar Jahren mal zu mir gesagt, weil da habe ich noch während meines Studiums in der Gastronomie gearbeitet und da war dann ein Moment, als das Restaurant irgendwie geflutet wurde von Gästen und es war wirklich sehr anstrengend. Jedenfalls hatte ich da ganz, ganz, also wirklich einen Bruchteil von einer Sekunde, glaube ich, oder ein paar Sekunden, war ich so gestresst, dass ich nicht auf meine Mimik achten konnte. Mein Gesicht war dementsprechend entspannt. Ich habe meine Kollegin angeguckt, weil die mich was gefragt hatte. Und auf einmal hat die mich komplett entgeistert angeguckt und meinte, oh Kathi, mir ist jetzt gerade das Blut in den Adern gefroren. Und ich dachte mir so, was? Also ich wieder instant, ne, in mein Masking rein. Ich habe wieder gelächelt. Ich habe meine Augen angespannt, dementsprechend, dass ich freundlich und nicht bedrohlich bedrohlich wirke. Und ich war einfach komplett entsetzt. Und das war auch eine der letzten Male, glaube ich, dass ich sowas bekommen habe. Mir wurde vor allem in meiner Jugend, also so in meinem Teenageralter und jungen Erwachsenenalter, wurde mir das ja ganz, ganz oft gespiegelt. Da hieß es beispielsweise halt auch so, ja, Kathi, das ist die mit dem bösen Blick. dachte mir auch so, Dankeschön. Und dieses autistische Mimikry ist aber noch so viel mehr. Also nicht nur, wie gesagt, dass ich meine Mimik anpasse, sondern dass ich meine komplette Körperausrichtung, meine Körpersprache anpasse. Ich schaue auch, in welchem Kontext bin ich, in welcher sozialen Gruppe. Wie muss ich mich bewegen? Wie muss ich sitzen? Wie muss ich laufen? Dann hat das auch was zu tun mit dem Kleidungsstil. Ich habe da auch viele verschiedene Stile. Ich habe in den letzten Jahren und Jahrzehnten habe ich viele verschiedene Stile auch ausprobiert, was immer auch ein großer Teil meines Maskings war, um, ich sage jetzt mal, in diese Rolle der Frau und in dieses Feminine zu passen, war Richtung Rockabilly, weil ein Bleistiftrock oder ein ausgestellter Petticoatrock und so weiter und dazu dann noch eine schöne Bluse und hochgesteckte Haare sowie auch noch ein Wing, also ein Lidstrich und dann vielleicht auch noch rote Lippen und so weiter, macht für viele einen sehr femininen und schönen Eindruck. Und das war auch ein langer und großer Teil meines Maskings, weil ich damit einfach positiver und sympathischer wahrgenommen wurde. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, damit zu spielen, weil ich ja ganz genau wusste dann irgendwann, welcher Kleidungsstil und welche Frisur und Make-up und so weiter welchen Einfluss auf meine Mitmenschen hat. Und ich finde das immer total lustig, wenn ich beispielsweise mit meiner Bikerjacke rumlaufe und eher so ein bisschen punkig aussehe, werde ich natürlich ganz anders behandelt, als wenn ich mit meinen 40er Jahre Kunstpelzmantel rumlaufe und aussehe wie so eine russische Zarin. Also ihr könnt euch schon vorstellen, dass man da ganz offensichtlich anders behandelt wird. Und jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, so, ja, Kathi, aber jetzt so dein Äußeres, ist das auch Masking? Und da habe ich so eine ganz, ganz spannende Theorie aus der Autismus-Community. Ich fand die damals so geil, als ich auf die gestoßen bin. Und zwar der menschliche Aposematismus. Und zwar, diese Theorie besagt, dass viele autistische Menschen äußerlich sehr, ja, exzentrisch sind oder auffallend, weil die, und dann wären wir wieder im Tierreich, nicht nur, oder... Das ist so ein kleiner Mix, beziehungsweise Überschneidung zu Mimikry. Ihr kennt ja vielleicht die Schwebfliege. Die Schwebfliege ist auch schwarz-gelb gestreift, wie eine Wespe. Das heißt, dass Tiere oder vielleicht auch Menschen, die sich da nicht so gut auskennen, sich denken, oh, das ist ein gefährliches Tier. Also sie hat dieses Mimikry, sie ahmt Wespen nach, um sich selber zu schützen, um zu zeigen, so, hey, ich bin gefährlich. Und beim menschlichen Aposematismus, bei Autismus, ist es so, dass wir sehr exzentrisch intuitiv so einen Stil verfolgen, um da schon neurotypischen Menschen zu signalisieren, so, hey, pass auf, mit mir stimmt was nicht. Ich hoffe wirklich, dass es zu dieser Theorie mehr wissenschaftliche Beiträge oder halt auch Untersuchungen gibt, weil ich das mega, mega spannend finde, weil das Ding ist ja einfach, dass man sich nicht aktiv denkt, ich werde mich jetzt super auffällig und bunt oder gruselig oder so anziehen, damit ich Menschen abschrecke, sondern das ist, für mich persönlich, ist das ein Unmasking, weil man hat da vielleicht so eine bestimmte Ästhetik, die einem persönlich gefällt und wenn man halt dieser entspricht, dann fühlt man sich wohler. Deswegen habe ich ja auch lila Haare, ne? Denn lila ist eins meiner Spezialinteressen und so fühle ich mich wohl. Gleichzeitig ist es auch so ein Teil meines Maskings, meines autistischen Mimikry und gleichzeitig menschlichen Aposematismus, weil einmal, wenn ich meine Haare natürlich gemacht habe mit meiner Signature Rolle vorne oder wenn ich die sonst eher so im Rockabilly-Stil hochgesteckt habe, dann habe ich eher einen positiven Effekt auf Menschen. Da kommen die eher auch auf mich zu und sagen, ah, oh, sie haben ja schöne Haare und dies, das. Oder wie machen sie denn das? Oder wie färben sie denn das? Das ist für mich wiederum ein Punkt, der mir es erleichtert für soziale Interaktion. Weil persönlich habe ich immer dieses Problem, ich weiß nicht, wie ich auf Menschen zugehen soll oder eingehen soll. Ne? Also ich bin ja auch früher tatsächlich doch oft auf so Netzwerkveranstaltungen gegangen, als ich noch im HR-Management gearbeitet habe. Und mit einer Kollegin oder einer Freundin dahin zu gehen, gar kein Problem. Im schlimmsten Fall habe ich dann nur Interaktion mit ihr, gar kein Ding. Aber ich bin natürlich auch alleine auf was hingegangen und da habe ich dann schon gemerkt, ich habe die Problematik, auf Menschen zuzugehen. Ich weiß nicht, wie ich soziale Interaktion initiieren soll. Und in manchen anderen Rahmen fällt mir das aber leichter. Und wiederum mein Äußeres, meine Outfits, meine Frisur, meine Haarfarbe erleichtert es mir, weil die Menschen dann auf mich zukommen. Da gibt es dann gleich halt eine Thematik. Ich habe in meinem Kopf ein Skript in gewisser Weise vorbereitet. Ich bin darauf schon eher vorbereitet, was für Fragen kommen und wie ich darauf halt auch sympathisch und offen reagieren kann. Und dann ergibt sich das dann halt einfach, dass man so ins Gespräch kommt. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass es auch in gewisser Weise diesen menschlichen Aposematismus, dass es abschreckt. Also hier, ich glaube, ich habe es total vergessen. Was ist Aposematismus? Das gibt es auch aus der Tierwelt. Und das haben zum Beispiel Pfeilgiftfrösche. Die sind ja auch so ganz, ganz bunt. Die leben im Amazonas-Regenwald. Und die sind einmal bunt, dass sie Fressfeinden signalisieren, so hey, pass auf, ich bin giftig, ich bin toxisch. Und gleichzeitig ziehen sie Paarungspartner und Partnerinnen an. Und hier haben wir auch ein Phänomen, was auch ganz oft fehlinterpretiert wird. Und zwar, wenn jetzt neurotypische Menschen mich sehen, die würden dann sagen, du ziehst dich doch nur so an und du färbst doch deine Haare nur so bunt, um aufzufallen. Aber nein, das Gegenteil ist ja der Fall. Also ich will auch nicht bewusst abschrecken. Ich habe jetzt gelernt, dass es diese Funktion in gewisser Weise unter anderem hat. Aber ich möchte ja einfach nur meinem Spezialinteresse nachgehen. Ich möchte eigentlich in der Öffentlichkeit, ich möchte weder angeschaut werden, noch möchte ich irgendeine Interaktion. Ich möchte einfach meine Dinge tun. Ich möchte die notwendigen Interaktionen hinter mich bringen, wie zum Beispiel an der Kasse, wenn ich irgendwas kaufe oder so, ne, nett und freundlich zu interagieren, weil ich sage, auch die Menschen haben das auch verdient. Genauso haben die auch mein Masking verdient, weil ich selber weiß, wie es in solchen Jobs ist und wie anstrengend das ist. Und gleichzeitig geht es mir nicht darum, dass ich auffallen möchte. Und das ist aber, und da komme ich in den späteren Folgen auch nochmal mehr im Detail drauf zu. Das ist eher so ein Ding aus der neuronormativen Gesellschaft. Der letzte und wichtigste Punkt beim Masking ist vor allem bei Autismus die Kommunikation. Und das ist einfach ein Feld, das ist noch gar nicht erschlossen. Das ist komplett neu. Also da widmen sich gerade jetzt erst autistische Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das, finde ich halt auch, ist genau diese Thematik, wo ich Autismus von anderen angeborenen Neurodivergenzen differenziere. Denn es gibt ja das Double Empathy Problem, also dieses Problem der doppelten Empathie. Das besagt, dass autistische Menschen kein Empathiedefizit haben oder Probleme in der Empathie, sondern dass es gibt eine neurotypische oder eine neuronormative Empathie, beziehungsweise wie man empathisch auf andere einwirkt oder nicht. Und es gibt halt die autistische Empathie. Und mit meinen eigenen Gehirnzwillingen, ja, also vor allem mit meinen ADHS-Gehirnzwillingen, da verstehen wir uns blind. Und das ist einfach dieser Punkt, wo das in der Kommunikation, also in der verbalen und auch nonverbalen Kommunikation zwischen neurotypischen, also neuronormativen oder auch allistischen, allistisch steht hier für nicht autistisch, also nicht autistischen Menschen und autistischen Menschen clasht. Ich persönlich habe nämlich ein Programm in meinem Kopf, das heißt Neurotypical Communication.exe und je nachdem, wie ich gestresst bin oder nicht gestresst bin, funktioniert das oder eben nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn das nicht funktioniert, ich verstehe keine Ironie, ich verstehe keinen Sarkasmus, ich verstehe keine unterschwelligen Bedeutungen, ich verstehe keinen Subtext. Das ist alles kognitiv hergeleitet. Und neurotypische Menschen, die kommunizieren, wie gesagt, auf einer Ebene mit sehr, sehr viel Subtext und andere neurotypische Menschen, die verstehen das intuitiv. Nicht immer, natürlich, aber die haben intuitiv eher dieses Ding, dass die sofort begreifen, wenn jemand so und so guckt. Ja, deswegen hat man ja auch in der Autismusdiagnostik diesen Test, wo man so Augenpaare sich anschauen soll und dann bestimmte Emotionen zuordnen soll. Und jedenfalls ist diese Übersetzung in meinem Kopf von neurotypischen, also allistischer und autistischer Sprache, ist für mich auch unglaublich anstrengend. Also das ist für mich persönlich im Masking das Anstrengendste. Das ist einmal die Anpassung von meinem Gesicht, also die Mimik und Körpersprache, das dann aber auch gleichzeitig bei anderen zu lesen und die neurotypische verbale Kommunikation. Weil ganz oft muss ich, wie gesagt, dreimal um die Ecke denken und da habe ich auch ein kleines Beispiel. Beispiel. Und zwar war ich mal auf einem Krankenhausbesuch, eine Angehörigen von meinem damaligen Partner. Und ja, wir haben da gesessen, Smalltalk gehalten. Und irgendwann meinte die Person, ist es euch hier auch warm oder warm genug? Ist es euch hier angenehm? Und ich meinte so, ja, ich finde es total angenehm. Und ich dachte mir halt einfach, sie möchte aus Höflichkeit nachfragen, ob uns das hier wirklich angenehm ist. Also ich habe das auf Sachebene interpretiert und so wahrgenommen. Und mein Partner damals ist sofort aufgesprungen und hat gesagt so, ja, gar kein Problem, ich kann das Fenster aufmachen, wenn es dir hier zu warm ist. Und ich dachte mir so, hä? Wie? Wie kannst du? Ich verstehe das nicht. Das kann doch jetzt nicht. Ich war komplett geflasht. Und sie meinte dann auch so, ja, danke schön. Und ich dachte mir so, warum? Warum sprechen oder warum kommunizieren neurotypische Menschen so? Die könnten doch einfach gerade heraus sagen so, ey, pass auf, mir ist es gerade ein bisschen warm. Stört es euch, wenn wir das Fenster aufmachen? Und könntest du bitte das Fenster aufmachen? Und nicht um diese drei Ecken erstmal zu fragen, ja, ist es euch ja auch angenehm? Und aber, also da ist ja nichts davon, das ist mein Bedürfnis oder irgendwie. Und das war für mich einfach die krasse Situation und dieses abgefahrene Verständnis zu merken, oh mein Gott, hier sehe ich das Defizit. Und ich glaube aber, umgekehrt wäre es auch nochmal anders gewesen, dass zum Beispiel neurotypische Menschen im Umgang mit autistischen Menschen, die finden das ganz oft viel zu direkt oder vielleicht auch, ja, irgendwie negativ. Und das haben wir ja, autistische Menschen, das kriegen wir, wie gesagt, ab dem Kindergarten immer und immer wieder mit. Wie gesagt, ich könnte da noch Stunden drüber reden. Das ist, wie gesagt, ja auch eins meiner Lieblingsthemen, autistische Kommunikation und dieser Clash zu nicht-autistischer, also allistischer oder auch ne, neurotypischer Kommunikation. Aber die Folge ist schon ziemlich lang, deswegen lasst mich mal alles schnell zusammenfassen. Masking schützt. Also was ist Masking? Das ist diese Überlebensstrategie, die wir Menschen mit angeborener Neurodivergenz schon ab dem Kindergartenalter uns anlernen. Und sie schützt uns, oder das Masking oder autistisches Mimikry schützt uns vor sozialer Ausgrenzung, aber auch Überforderung durch Konflikt. Masking hat aber ihren Preis. Man ist erschöpft, also es drohen Erschöpfung, Depression, Identitätsverlust und auch Verlust von Intuition und Körpergefühl. Also das kann, wie gesagt, auch noch schwerwiegende andere Persönlichkeitsstörungen nach sich ziehen. Deswegen werden viele autistische oder auch ADHS-neurodivergente Frauen mit der Persönlichkeitsstörung Borderline diagnostiziert. Viele Menschen mit angeborener Neurodivergenz wissen gar nicht, vor allem dann in ihren 30ern, 40ern, 50ern oder später, wer sie sind und was sie wollen, weil diese Anpassung ist dann ist durch jede Faser des eigenen Seins gedrungen, dass man da sehr lange braucht, um rauszukommen und erstmal auch die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich das dann auch zu erlauben, zu sagen, das ist mir zu laut, das ist mir zu angenehm oder dass man vielleicht halt auch lernt, Grenzen zu setzen und so weiter. Und Maskierung kann einfach so automatisiert sein, dass auch Therapeutinnen und Therapeuten es nicht merken, weil, wie gesagt, dieser Stereotyp auch, na, sie können ja nicht autistisch sein, sie können mir ja in die Augen schauen, ja, weil das antrainiert ist. Ich habe mir das schon ab 2-3 Jahren antrainiert, weil sicherlich auch schon da an mir kritisiert wurde, dass ich die Menschen angucken soll. Siehst du immer so, schau mich an, wenn ich mit dir rede, obwohl es mich entweder komplett überreizt hat oder einfach gestresst hat und ich nicht denken konnte und dann auch nicht kommunizieren konnte. Und das macht einfach auch diese Diagnosen sehr schwer. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich psychiatrisches und therapeutisches Fachpersonal darauf, naja, nicht spezialisieren, aber sich einfach weiterbilden und lernen, was Masking alles ist und auch herauszukitzeln, was eine Person mit einer potenziellen angeborenen Neurodivergenz, was sie kaschiert, was sie maskiert, was sie überkompensiert und was vielleicht halt auch nicht. Also Masking, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Masking schützt und Masking gibt uns auch einfach Zugang zu einer neurotypischen Welt, zu einer Welt, die ganz oft nicht für uns gemacht ist. Aber sie kostet uns einfach unser wahres Selbst und sie kostet uns unsere mentale und körperliche Gesundheit. Und deswegen muss man halt schauen, wie kann ich auch in gewisser Weise entmaskieren im Privatleben. privaten Bereich. Und ich hoffe, dass es irgendwann auch so weit ist, dass man auch im Beruf wenigstens ein bisschen entmaskieren kann und da keine negativen Konsequenzen erwarten muss. Und ein kleiner Ausblick für die nächste Folge, die heißt Zwischen Reiz und Rebellion, Leben mit Sinnesoffenheit. Ja, und da geht es um die sensorischen Besonderheiten. Da gehe ich auch nochmal mehr in das Thema Hochsensibilität ein, in die Stärken, aber halt auch, was ist eigentlich Reizüberflutung und wie kann man damit gut umgehen. Das war der Neurodivergenznavigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.